Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die sich wieder mit ganz, ganz vielen analytischen Themen beschäftigt. Wobei wir heute ein wenig über den Tellerrand hinaus gucken. Nochmal sorry an alle Leute, die händeringend jede Woche auf eine neue Folge gewartet haben. Mich hat es leider in der letzten Woche und auch schon in der vorletzten Woche krankheitlich etwas erwischt. Deswegen haben wir etwas Verzug in der Veröffentlichung gehabt. Aber Maria, ich glaube, dir geht's ganz gut, oder?
Ja, alles super bei mir. Ich bin fit. Es hat mich nicht, keine Erkältungswelle hat mich erwischt oder so. Ja.
Ja, an dir lag's nicht. Es lag ausschließlich an mir.
Bin ich schuld.
Genau, richtig. Du hattest sogar schon alles vorbereitet. Wir waren eigentlich schon kurz davor und dann habe ich gemerkt, oh Gott, nee, mit der Stimme kannst du irgendwie nichts einsprechen, weil ich glaube, es wäre für viele eher schwer gewesen, zuzuhören.
Genau, das heißt, jetzt haben wir unsere Vorbereitung von vor 2 Wochen für heute.
Ja. Richtig. Du hast ja auch die Session heute damit angefangen, dass du gesagt hast, du musst sie noch mal ganz kurz einlesen. Ging mir auch genauso. Genau, wir hatten das alles so ein bisschen zur Seite gelegt. Aber nichtsdestotrotz, das ist heute guter Content, den wir haben, den wir präsentieren wollen. Und zwar wollen wir heute mal ein bisschen auf das Thema AB-Testen gucken und jetzt gar nicht, sage ich mal, aus der klassischen AB-Testen-Richtung, sondern eigentlich eher aus der Richtung, wie implementiere ich denn eigentlich AB-Testen, dass es gut mit meinem Analytics-Setup zusammenarbeitet. Du bist ja auch tatsächlich jemand, die häufig schon Projekte gemacht hat, wo du einfach beides miteinander verquickt hast, ne? Also sowohl Analytics als auch AB-Testing oder eigentlich Conversion-Optimierung.
Mhm. Ja, genau. Ja, ich finde es eigentlich gerade das Spannende, an Analytics die Daten am Ende auch zu verwenden und es halt in möglichst viele Richtungen oder aus möglichst vielen Richtungen sich die Daten zu betrachten. Und jetzt gerade AB-Testen oder Conversion Rate Optimierung ist natürlich somit der spannendste Use Case, weil man am Ende halt sieht, was man mit den Daten erreichen kann und welche Erkenntnisse man daraus gewinnen kann.
Ja, du kannst halt direkt mehr Umsatz machen. Was immer alle freut.
Genau, das ist der Spaß an der Sache.
Genau, also man muss nicht lange erklären, warum diese benutzerdefinierte Dimension so toll ist zu tracken, weil das zahlt sich selten direkt auf den Umsatz ein. Aber hingegen, wenn ich es schaffe, irgendwie Conversion Rate von 2,3 auf 2,9 zu bringen, dann kann das bei gewissen Volumen schon echt sich auf den Bonus der Kunden auswirken.
Genau.
Genau, und das, was wir heute halt ein bisschen versuchen wollen, so schauen, okay, warum ist es zum Beispiel wichtig oder warum hilft es, wenn ich AB-Testing-Tools einsetze, auch auf die Analytics-Daten zu schauen und auch so ein bisschen auf die Wechselwirkung eigentlich zwischen Analytics und AB-Testen zu gehen. Und ich gucke gerade mal ganz kurz auf unser Cheat. Stimmt, da fangen wir nämlich auch mit an. Warum sollte man denn eigentlich AB testen? Und was ist so, oder wann ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt könnte ich eigentlich auch mal einen AB-Test machen? Weil ich glaube, die Frage ist eigentlich sehr wichtig.
Mhm. Vielleicht noch der allererste Satz. Was sind AB-Tests eigentlich? Oder wovon reden wir, wenn wir jetzt AB-Tests
müssen wir das wirklich noch sagen?
Ach, ich glaube, es ist eine gute Idee.
Okay.
Genau, also beim AB-Testen testen wir verschiedene Versionen einer Webseite oder einer einzelnen Seite der Webseite gegeneinander, um zu sehen, welche dieser Versionen besser performt und bessere Ergebnisse bringt.
Genau. Und wenn ich ganz, ganz viel Traffic, Punkt, richtig, ja. wenn ich ganz, ganz viel Traffic habe, dann kann ich sogar sowas Verrücktes machen. Das nennt sich dann Multivariationstest. Das heißt, ich bin nicht nur auf A und B festgelegt, sondern kann im Zweifelsfall auch A, B, C, D, E, F, G oder andere Kombinationen davon machen.
Mhm. Und eigentlich, würde man, sag ich mal, standardmäßig sagen, dass wann immer neue Website-Funktionen live genommen werden sollen, also wenn irgendwas im Checkout geändert wird oder an irgendwelchen Filterfunktionen oder die Darstellung von irgendeiner Produktdetailseite, dann sollte man das, bevor es live geht, immer erst eine Zeit lang AB testen, um festzustellen, dass die Verbesserung, die man sich überlegt hat, tatsächlich auch die Conversion verbessert am Ende.
Ja. Also das, glaube ich, ist sogar fast der wichtigste Aspekt von AB-Tests. Also selbst wenn man jetzt am Ende des Tages keinen richtig harten Ausschlag sieht. Man kann zumindest, wenn man den Ansatz nimmt, auch sicherstellen, dass einfach alles auch funktioniert mit der neuen Variante. Und man schickt nicht sofort seine ganze Userzahl auf ein neues Feature, sondern ich kann ja auch sagen, ich will eine B-Variante erstmal mit 10% irgendwie ausliefern und erstmal schauen, passen die Performance-Zahlen, passen denn die technischen Parameter, weil vielleicht stelle ich plötzlich fest, dass irgendeine Funktion im Live-Betrieb meine Datenbank, sage ich mal, ganz gut aushebelt. Und wenn das jetzt erstmal nur mit 10% des Traffics schon passiert, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass 100% des Traffics es komplett lahmlegen wird. Und solche Sachen kann man halt auch testen. Also das ist generell, glaube ich, etwas, was überraschenderweise häufig dann doch nicht so häufig gemacht wird, also bei den ganz großen Websites auf jeden Fall, aber ich kenne noch genügend Setups, wo es nicht angewendet wird und ich kann es jedem nur empfehlen.
Genau. Und dann kommen wir auch gerade zu der Frage, wann AB-Tests eigentlich in Frage kommen oder für wen das was ist sozusagen. Da gibt es ja mal so die Frage, wann hat man genug Traffic oder wann hat eine Seite genug Traffic, um überhaupt irgendwas signifikant oder mit signifikantem Ergebnis testen zu können? Ja, und die Frage kann man natürlich nicht immer so pauschal antworten. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass es nicht nur der Traffic an sich relevant ist, sondern auch die Relation Traffic auf der Seite zu Anzahl der Conversions am Ende. Die muss halt stimmen. Ja. Also das heißt, es muss eine gewisse Anzahl von Conversions auf der Seite passieren, damit überhaupt ein konkretes Bild am Ende entstehen kann.
Ja, und Conversion heißt hier in dem Fall eigentlich das, was ich in diesem AB-Test testen möchte. Also manchmal ist es ja gar nicht mehr so eine harte Conversion, sondern manchmal ist es ja sowas wie auf einer Landingpage klickt jemand jetzt weiter, um sich für ein Newsletter anzumelden. Und dann kann manchmal schon das Weiterklicken interessant sein. Und ja, wenn ich 5 Millionen Sessions auf der Seite habe und nur 20 Leute klicken im grundsätzlichen Fall, dann ja, könnte es mit den Conversions etwas schwierig sein. Wobei, es könnte auch schon ein Hinweis sein, dass es dringend einen AB-Test braucht.
Genau. Gut, das eigentlich ja. Soweit zur theoretischen Vorgeschichte des Ganzen.
Ja, genau. Also vielleicht kommen wir am Ende noch mal ein bisschen mit dazu, warum ist es wichtig? Also worauf muss man bei so einem AB-Test achten, wenn man auch so ein Experiment designt? Das machen wir jetzt aber nur, wenn wir wirklich relativ viel Zeit am Ende noch haben. Wir wollen dann nämlich lieber mal schauen, wie kann ich denn eigentlich, wir gucken erstmal sogar noch drauf, AB-Tests mit Google Analytics machen. Da hast du nämlich tatsächlich noch, war ich halt sehr überrascht, dass du noch dieses alte Feature rausgekramt hast. ja, was Google Analytics früher hatte. Was tatsächlich, da waren meine ersten AB-Tests, habe ich da mitgemacht. Das hieß ganz früher, glaube ich, sogar noch anders, aber das sind die sogenannten Analytics-Content-Tests. Ich war auch überrascht, dass sie überhaupt sogar noch verfügbar sind.
Ich dachte auch, die gibt es schon lange nicht
mehr.
Aber dann hat mich ein Kunde darauf angesprochen, ja, ich habe das immer mit den Analytics-Tests gemacht. Und ich so, hä, wovon redet der denn? Und dann habe ich das nochmal nachgeschaut und so, krass, das gibt's ja immer noch.
Ja. Ja, also so für alle, die in der Historie nicht ganz bewandert sind und das noch nie gesehen haben, also es gab tatsächlich früher in Analytics, da war es sogar noch auffälliger, ein Feature halt, mit dem ich genau solche Content-Tests machen konnte. Das heißt, ich konnte einen relativ einfachen Test aufsetzen und konnte auf Basis von Analytics-Daten dann halt auswerten, welcher Test hat denn zu besseren Dingen geführt. Das war jetzt nie so featurereich und so einfach aufzusetzen, zumindest gefühlt, wie dann nachher mit Optimizely, Visual Website Optimizer. Aber es war halt ganz okay, um einfach mal so erste Tests zu machen. Und genau. Und es scheint es auch immer noch zu geben, aber wir werden gleich auch noch mal zu eigentlich einer Alternative kommen, die ja auch Google selbst sehr stark pusht. Also ich glaube, es ist jetzt ganz gut zu wissen, dass man, dass es mal sowas gab und wenn dann jemand drauf anspricht, auch so gut zu wissen, was es dann ist. Aber ich glaube, so Empfehlung für den Betrieb, glaube ich, würdest du die noch geben? Nee. Oder?
Also eigentlich ist ja auch diese, also die internen Tests jetzt von Google Analytics, da spielt Analytics ja auch einfach nur zwei URLs gegeneinander aus. Das heißt, man kann auch gar nicht so viele, also nicht so detaillierte Änderungen Stimmt. vornehmen. Wenn man jetzt, es sei denn, man erstellt wirklich eine komplett eigene Seite mit einer eigenen URL, aber das ist ja jetzt auch nicht immer so Webseiten strategisch so super sinnvoll. Also es ist einfach, hat eine eingeschränkte Funktionalität, wenn man jetzt Optimize oder Optimizely oder so gewöhnt ist.
Ja, richtig. Also es ist eigentlich so die rudimentärste Form von AB-Tests, die man irgendwie machen kann. Ich mache eine Seite A und eine Seite B und teste die beiden gegeneinander, ohne dass ich jetzt sage, auf der einen Seite möchte ich halt nur, keine Ahnung, das Bild größer machen und auf der anderen Seite bleibt so. Das ist einer der AB-Tests, den ich damit theoretisch zwar auch machen kann, aber der dann ja genau. nicht so zielführend ist. Gut, was uns dann, glaube ich, zu dem Punkt bringt, was denn eigentlich, was für eine Alternative wäre. Und ja, dadurch, dass wir uns ja jetzt im Google-Kosmos sowieso bewegen, wollen wir als erstes auch erstmal die, sag ich mal, naheliegende Google-Lösung vorstellen. Und zwar, Gott, seit wann ist es denn verfügbar? Ich glaube, ich würde sagen, seit einem guten Jahr hat Google halt einen Service. Ich glaube, 2 Jahre ist definitiv angekündigt, aber vielleicht war es dann auch schon, ich glaube, vor 2,5 Jahren haben sie es angekündigt und ich weiß nicht, wann sie es dann vor Deutschland freigeschaltet hatten. Aber es kann schon sein, vielleicht war es tatsächlich Herbst vor 2 Jahren. Naja, also, es ist noch relativ jung und zwar hat Google Optimize vorgestellt und Google Optimize ist auch, denke ich, ganz klar als Alternative zu den anderen Tools, also Optimizely oder Visual Website Optimizer. Oh Gott, ich habe das eigentlich immer nur VWO genannt. Deswegen verknotet sich gerade meine Zunge dabei immer sehr. Nichts gegen das Tool. Ich habe übrigens früher sehr, sehr viel mit dem VWO gearbeitet. War eigentlich immer mein Lieblingstool für AB-Tests. Aber wir kommen gleich dazu, warum Google Optimize gerade in Kombination mit Google Analytics ein paar, sage ich mal, systembedingte Vorteile hat. Nämlich die erste, was ich halt machen kann, ist, dass ich beides natürlich, dadurch, dass es im Google-Universum ist, auch miteinander verknüpfen kann. Das muss ich aber, soweit ich weiß oder was auch bei uns steht, muss ich das in Google Optimize machen, oder?
Genau. Du sagst einfach Optimize, auf welche Daten beziehungsweise auf welche Analytics-Property zugreifen soll.
Und was ist dann das Charmante, dass ich sozusagen die beiden miteinander verknüpfe?
Na, also das Charmante, wie du es nennst, an der Sache ist, dass ich Daten aus Analytics für meine Tests verwenden kann. Was da einmal wäre, dass ich die Zielvorhaben, die ich in Google Analytics definiert habe, auch als Ziele für meine AB-Tests in Optimize verwenden kann und daraufhin optimieren kann. Und das Zweite ist, ich kann meine Google Analytics-Daten auch fürs Targeting verwenden, also zum Beispiel Audiences, obwohl halt, ich glaube, die Audiences, das ist nur in der 360, also in der Optimize Premium-Version verfügbar, wenn ich mich nicht irre.
Ah, okay.
Genau.
Aber Segmente kann ich ja trotzdem verwenden,
genau,
oder?
Genau, die Segmente kann man am Ende trotzdem verwenden, also dass man die Daten, die an Optimize praktisch produziert, also die Traffic-Daten auf dem Test dann in Analytics für Segmente verwenden kann.
Und das ist natürlich was, also gerade wenn man jetzt aus der anderen Tool-Welt kommt und viel mit Optimizely oder mit dem VWO gearbeitet hat, da weiß man einfach, dass das immer der Teil ist, der so ein bisschen, naja, anstrengend, aber er benötigt meistens einfach mal Zusatzarbeit. Das heißt, entweder muss ich dafür sorgen, dass beispielsweise meine Ziele auch dann mit Optimizely richtig getrackt werden, oder ich muss halt die Segmente auf Basis von Optimizely-Daten bilden. Und häufig hat man ja in Google Analytics schon Segmente, mit denen man sowieso arbeitet. Und vielleicht hat man gerade auch in der Analyse festgestellt, dass, sag ich mal, gerade dieses eine Segment, also beispielsweise keine Ahnung, Mobile, iOS-User sich auf der Detailseite anders verhalten und ich möchte diesen Test jetzt explizit für dieses Segment machen, dann ist es natürlich sehr angenehm, das Segment direkt verwenden zu können, weil das ist ja das, wo ich, sage ich mal, die Auffälligkeit in Google Analytics schon gefunden habe. Und jetzt mit der gleichen Datenbasis halt den Test aufzusetzen, ist dann natürlich auch sinnvoll.
Und andere Tools, wenn ich mich nicht irre, senden die Daten, also welche Testversion zum Beispiel ausgespielt wurde, als benutzerdefinierte Dimension am Ende in Analytics. Und da muss man dann natürlich schon auch ein bisschen aufpassen mit dem Datensammeln. Also A braucht man natürlich noch, wenn man in der Free-Version ist, freie benutzerdefinierte Dimensionen. Und dann muss man gucken, wenn man viele Tests macht oder verschiedene Tests, inwiefern die dann, also man braucht halt natürlich mehr Dimensionen, dann muss man die sauber halten, auseinanderhalten, dass sie sich nicht gegenseitig überschreiben und solche Sachen.
Aber es ist halt einfach, man muss selbst ein bisschen tätig werden, um, sage ich mal, das richtige Setup gewährleisten zu können. Bei alle Tools, soweit ich mich erinnere, also ich weiß, Optimizely hat auf jeden Fall sehr gute Anleitungen, wie man das machen kann. Das heißt also, das ist jetzt auch echt nicht schwierig, sein Google Analytics Setup so weit vorzubereiten, dass man damit auch mit Optimizely gut tracken kann. Okay, das heißt, ich kann jetzt auf diese Informationen aus Google Analytics zurückgreifen. Das heißt, wie würde ich denn jetzt vorgehen, wenn ich jetzt so einen AB-Test mit Google Optimize erstelle?
Also angenommen, dein Analytics-Konto ist schon mit dem Google Optimize-Test verknüpft, beziehungsweise mit dem, genau, der Test kann auf die richtigen Daten zugreifen. Dann solltest du auf jeden Fall das Zielvorhaben, auf das du optimieren möchtest, in Analytics auch festgelegt haben, dass du es dann im Test verwenden kannst als Ziel. Genau, und dann kannst du auch schon eigentlich deinen Test erstellen in Google Optimize und dein Targeting auswählen. Also wie wir schon gesagt haben, kannst du halt auf die Daten zugreifen, auf Data Layer Variablen oder auf Geodaten, also welche Region, welche Version sehen soll zum Beispiel. Genau, oder auch welches Event je nachdem, welches Event ein Nutzer in seiner vorhergegangenen Nutzer-Journey auf der Seite getriggert hat, kann er auch hinterher eine Version von einem Test sehen oder nicht.
Ja, was natürlich sehr spannend sein kann.
Genau, und dann werden die Daten produziert und fleißig im Analytics-Konto gespeichert. Und dann können wir auch schon.
Wie werden die denn da eigentlich, genau, das ist noch die Frage, weil da habe ich tatsächlich die Lücke, weil ich mit Optimize einfach noch viel zu wenig gemacht habe. Wie werden denn eigentlich jetzt die Daten von Optimize an Analytics übergeben? Also sind das dann auch Custom Dimensions, die angelegt werden, oder sind das einfach Dimensions, die dann so einfach da sind?
Also es sind Dimensions, die einfach so da sind, die aber keine sozusagen benutzerdefinierten Dimensionen von dir verbrauchen, sozusagen. Also die tauchen dann auf, genau. Und zwar sind das die Informationen, also der Name vom Experiment und die ID vom Experiment werden übergeben und auch die Variations-ID oder Variationsnummer. Genau, also diese drei Informationen kannst du am Ende auswählen und darüber halt segmentieren, also ein Segment erstellen mit dem Namen des Experiments oder der ID. Und du kannst es dir auch als zweite Dimension, wie eine ganz normale benutzerdefinierte Dimension, auch in einem Report irgendwie dazu auswählen.
Okay, das ist natürlich sehr praktisch. Also das heißt, ich muss selbst eigentlich gar nichts mehr in Analytics einrichten, sondern einfach dadurch, dass beide Tools miteinander verbunden werden, kriege ich sozusagen automatisch drei neue Dimensionen, die ich nachher auswerten kann.
Genau, und die kannst du auch in den benutzerdefinierten Reports am Ende verwenden. Also alles ganz normal, wie die ganz normale Dimension auch.
Ja, sehr gut. Dann stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage, und das war ja auch gerade so ein bisschen die Eingangsfrage, mit der wir uns beschäftigt haben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. warum mache ich das denn eigentlich alles? Also warum reicht es nicht aus, in Optimize einfach den Test anzulegen, die Ziele zu definieren und da die Auswertung zu machen? Also wir haben uns so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, welchen Mehrwert habe ich oder warum kann es eigentlich sehr wichtig sein, mir auch die Daten noch zusätzlich in Analytics anzugucken? Also wie performt jetzt beispielsweise Variation A und B nicht nur hinsichtlich des Conversion-Ziels, sondern auch darüber hinaus?
Ja, pauschal würde ich einfach mal sagen, weil es mehr Erkenntnisse generiert. Also ne, je mehr Kontext wir zu den einzelnen AB-Tests, zu den Varianten, zu der Performance, zu dem Nutzerverhalten anreichern können und dazu auswählen können und sehen können, desto mehr Erkenntnisse können wir natürlich sammeln. Jetzt nicht nur über diesen ganz konkreten Test, sondern auch alles, was vorher und hinterher im Nutzerfluss auf der Webseite stattgefunden hat. Also angefangen wirklich von ganz vorne, von den Marketingkampagnen bis zur Conversion.
Ja, weil das kann nämlich durchaus interessante weitere Erkenntnisse geben, weil ich kann mich zumindest an AB-Tests erinnern, wo wir beispielsweise das Ziel des AB-Tests war, die Conversion von einer Seite A zu einer Seite B zu erhöhen. Das heißt also, auf der Seite A gab es irgendwo einen Call-to-Action-Button, der gesagt hat, was auch immer, weiter oder jetzt speichern. Und wir wollten halt das Klicken darauf erhöhen. Aber am Ende des Tages wollten wir natürlich, weil das war ein Anfang von einem Funnel, am Ende des Tages wollten wir natürlich letztendliche Funnel-Conversions erzielen. Das heißt also, wir hatten ein Primärziel des Tests, das war sozusagen von Schritt 1 zu Schritt 2 zu kommen. Wir hatten aber natürlich immer noch ein übergeordnetes Sekundarziel, und zwar die Anmeldung zu erhöhen. Und was in dem Test zum Beispiel interessant war, war, dass wir haben damals drei Varianten getestet, also dass wir beim Klicken, also von A zu B, einen eindeutigen Favoriten hatten. Also wir hatten eine Variante, die wesentlich besser performt hat. Interessanterweise war diese Variante aber nachher, wenn wir uns oft in die Analytics-Daten dann geguckt haben und uns das, sage ich mal, Registrierungsziel angeguckt haben, war diese Variante, die den AB-Test eigentlich gewonnen hat, die schlechteste. Also das heißt, alle Leute, die diese Variante gesehen haben, haben hinten raus schlechter konvertiert im ganzen Funnel. Und da war tatsächlich eine andere Variante, die vorher, die war beim AB-Test sozusagen auf Platz 2 und war nachher aber signifikant besser in der gesamten Conversion. Und da hast du natürlich vorhin zu Recht gesagt, ich kann natürlich in Google Optimize auch einfach ein zweites Ziel einrichten, nämlich die Anmeldung. Aber wenn ich das zum Beispiel mal vergessen habe oder habe es jetzt nicht mit angebracht, dann kann ich halt immer noch in Analytics gucken, okay, welchen Effekt haben denn eigentlich die beiden oder die drei oder wie viele Varianten ich auch testen will, nachher auf meine Gesamtziele. Weil das ist ja das, wo es am Ende ja drauf ankommt. Ich fand aber auch vorhin noch dein Beispiel eigentlich mit den Marketingkanälen ganz gut. Kannst du also einfach nur, warum es auch Sinn machen kann, sich zum Beispiel nochmal die Marketingkanäle im Hinsicht des AB-Experiments anzugucken?
Also es ist ja nicht nur spannend zu wissen, also klar, wir wollen im Endeffekt die Conversion Rate erhöhen, aber es ist auch interessant zu wissen, also in die andere Richtung zu schauen. Okay, wir haben genau also wir haben irgendwie verschiedene Marketingkanäle und aus den verschiedenen Marketingkanälen haben Leute eher bei der Version A oder bei der Version B irgendwie eher gekauft oder einen Sign-up gemacht und dann zu schauen, okay, was sagt das eigentlich über unsere Marketingkanäle aus? Also welche Art von Nutzer, welcher Typ Nutzer kommt über welchen Kanal und wie performt er dann und auf welche Version spricht er halt am Ende besser an von denen, die wir da ausgespielt haben.
Ja. Das kann ja sogar im extremen Beispiel so enden, dass der AB-Test zwar sagt, dass zum Beispiel Version A viel besser performt hat als Version B, aber wenn man nachher in die Daten reinschaut, man sieht, dass einfach ein Marketingkanal mit Version A viel besser korrespondiert hat, aber ein anderer Marketingkanal zum Beispiel mit Version B viel besser funktioniert hat. Das heißt, das würde dann bedeuten, wenn ich den AB-Test einfach so implementiere, nämlich Variante A für alle, dass sich nachher, sage ich mal, die positiven Effekte vielleicht auch wieder reduzieren, weil zum Beispiel für diesen einen anderen Marketingkanal die Variante A gar nicht so gut funktioniert.
Ja, oder vielleicht war der Marketingkanal auch eher, saisonal relevant Und dann, sag ich mal, nimmt der Traffic von dem Kanal saisonbedingt wieder ab und zack, sind die Verbesserungen, die man irgendwie gesehen hatte im Test, schon wieder hinfällig.
Absolut. Und das bringt uns, glaube ich, nämlich auch so ein bisschen zu mehr so einer konzeptionellen Frage, die ich zumindest bei AB-Tests immer ganz wichtig finde und die ich jetzt so, wo ich immer so Aufgabe von uns als Analysten sehe, weil häufig werden ja AB-Tests, sage ich mal, eher von einem anderen Team gemacht. Das heißt, häufig sind es eher richtige Conversion-Optimization-Teams oder einfach eine Person im Marketing-Team, die sowas macht. Und es hilft natürlich, wenn man sich jetzt, sage ich mal, von der Analytics-Seite da einbringt, dass man halt sagt, okay, wir versuchen, wir machen die Tests, wir sammeln die Testergebnisse, wir dokumentieren das auch, was wir da gesehen haben. Und nachher, wenn wir es dann implementieren, führen wir diese Dokumentation natürlich auch fort. Das heißt also im besten Fall, wenn ich 10 AB-Tests im Jahr mache und ich kriege jedes Mal einen Uplift von 5-10%, dann sollte ich ja in der Conversion Rate über das Jahr hinweg in den Analytics-Daten auch nicht den gleichen Uplift, aber zumindest auch einen gewissen Uplift sehen können. Das heißt also, wenn ich im Jahr, also sag ich mal, im Vorjahr irgendwie mit 2% Conversion Rate unterwegs war und ich jetzt nur ganz, ganz viele AB-Tests mache und die waren alle erfolgreich, dann sollte ich am Ende des Jahres irgendwo dann auch, keine Ahnung, dann auf 3-4% in den Analytics-Daten kommen, weil ansonsten hat irgendwas an dem Setup der AB-Tests nicht gestimmt, wenn sich das nachher nicht in den Analytics-Daten
niederschlägt. Ja, ich glaube auch, das ist ja nochmal auch so ein guter Case, ein guter Beispielfall dafür, wie wichtig das ist, dass zum Beispiel Analytics, Marketing, IT, Design und so weiter gut vernetzt sind und miteinander reden, weil im Endeffekt gibt es irgendwie Leute, die haben eine Testidee auf der Seite. Die wird dann vielleicht getestet, aber Marketing erfährt überhaupt gar nichts davon oder ist nicht involviert. Aber im Endeffekt geht es ja immer darum, die gesamte Customer Journey für den Kunden zu optimieren. Von Marketing bis zur Conversion. Und nicht nur so ein bisschen im was weiß ich, eine zum Beispiel nur die Produktdetailseite optimieren und aber irgendwie außer Acht lassen, dass ja die Marketingkanäle, die Vorbereitung des Nutzers oder des Kaufinteressenten zur Conversion auch total relevant ist, damit es am Ende alles passt.
Richtig, und auch da, ich meine, du hast es ja gerade mit so einer saisonalen Kampagne angesprochen, auch da kriegt man es ja wirklich nur durch den Austausch mit, dass sich da einfach auch gewisse Voraussetzungen ändern können. Also das kann ja auch ein Grund sein, weshalb zum Beispiel ein AB-Test vielleicht ein positives Signal gesendet hat, aber nachher, als es implementiert worden ist, eigentlich davon gar nichts mehr zu sehen ist, aber auch vielleicht einfach, weil sich das Marketing-Kanal-Setup im gleichen Zeitraum auch, sage ich mal, signifikant verschoben hat. Also weil beispielsweise ein Kanal nur saisonal funktioniert oder weil man einfach erkannt hat, wir müssten nochmal im Bereich Display investieren. Und gerade Display ist jetzt auch ein bekannter Kanal, der auch dafür sorgt, dass einfach, sag ich mal, die Conversion Rate eher drunter leidet, weil ich erhöhe Volumen, dafür kriege ich, sage ich mal, etwas unqualifizierteren Traffic. Nichtsdestotrotz, durch das höhere Volumen kriege ich trotzdem mehr Bestellungen, aber meine Conversion Rate wird einfach, sage ich mal, nach unten gehen. Und das ist natürlich dann für den Conversion Rate Optimierungsmanager frustrierend, wenn er eigentlich, sage ich mal, ganz gute Optimierungsfortschritte macht, aber am Ende sieht man es halt in den Analytics-Zahlen nicht. Also gerade bei dem Thema, wie du schon sagst, hilft es sehr, das gut zu dokumentieren und auch wirklich dann in den unterschiedlichen Teams zusammenzuarbeiten, dass man einfach ja diese Quereffekte mitbekommt.
Und natürlich gibt es immer sehr interessante Ideen für weitere AB-Tests von verschiedenen Teams. Weil wenn die Ideen immer nur von derselben Person kommen, dann ist es unwahrscheinlich, dass das am Ende die gesamte Customer Journey optimiert, vom Gesamtbild her gesehen.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Und das ist ja auch, das bringt uns dann wieder, schlägt nochmal wieder ein bisschen den Bogen zurück zu Analytics. Also ich mache es tatsächlich auch häufig so, dass ich, wenn Leute mich fragen, was kann ich denn jetzt aus den Analytics-Zahlen rausziehen, dann ist meine Antwort meistens darauf, dass ich sage, naja, du kannst eine gewisse Hypothese formulieren. Also du kannst eine Auffälligkeit sehen. Also wie zum Beispiel, wir verlieren von Schritt 1 zu Schritt 2 im Funnel signifikant viele Leute. Das ist erstmal eine Auffälligkeit, die ich in Analytics sehe. Dann kann ich in die Daten reingucken, kann halt feststellen, das betrifft hauptsächlich Facebook-Traffic. So, und dann kann ich eine Hypothese aufstellen, kann sagen, okay, wenn wir es irgendwie schaffen, für Facebook auf der Seite A oder so im Schritt 1 des Funnels irgendwas anders zu machen, dass es besser mit Facebook harmoniert, dann könnten wir die Conversion Rate für Facebook von 1 zu 2 erhöhen. Und das kann halt Analytics nicht lösen. Analytics kann halt keine Antwort darauf geben, was man verbessern kann. Aber es ist sozusagen so der Startpunkt eigentlich für etwas, was am Ende dann wahrscheinlich in so einem AB-Test endet. Weil dann kann man sich halt mit mehreren Leuten zusammensetzen, kann überlegen, okay, was kann denn eigentlich was sein? Also was könnte was sein für Facebook-Leute, was anders funktioniert? Und dann kommt man, sage ich mal, mit ein, zwei Hypothesen und diese Hypothesen packt man dann am besten in so einen Test rein. Und dann, ja, dann dreht sich's wieder zurück zu Analytics und man kann in den Daten sehen, okay, scheint so zu sein, dass eine Hypothese stimmt und wir haben es tatsächlich geschafft, die Conversion Rate zu verbessern. Und das ist dann so ein ganz schöner Zirkel zwischen, sage ich mal, Analyse in Analytics, sage ich mal, Brainstorming, also die kreative Arbeit und dann nachher einfach Experiment aufsetzen mit AB-Testen.
Genau. Oder wie es so schön heißt in der, wie sagt man, in dem Lean-Startup-Sprache, Build, Measure, Learn. Und dann fängt es wieder von vorne an.
Der klassische Dreierkreis, der, glaube ich, auch mittlerweile ungefähr 20 unterschiedliche Ausformungen bekommen hat. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es tatsächlich, also auch wenn es jetzt manchmal sich ein bisschen, sag ich mal, sehr verallgemeinert anhört, aber eigentlich ist es so, sag ich mal, wie so Produkt oder Produktverbesserung oder auch Marketingverbesserung tatsächlich funktionieren kann. Das, ich meine, bei dem Thema, wie man jetzt diese Experimente aufsetzt, das ist ja eher was, wo man jetzt auch im AB-Testing-Podcast wahrscheinlich eine Folge dazu machen kann, weil da gibt's natürlich schon gewisse Sachen, die man beachten muss. Wir haben es ja schon angesprochen, also wichtig, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, ist halt wirklich, guckt auf den Traffic. Also wenig Traffic führt einfach zu oder hat es einfach schwer zu aussagekräftigen Ergebnissen zu führen. Und manchmal sind die AB-Testing-Tools da auch ein bisschen irreführend. Die zeigen manchmal halt schon ein signifikantes Ergebnis an, auch wenn es gar nicht signifikant ist. Das erkennt man dann immer ganz gut, wenn man das Experiment einfach noch mal ein bisschen länger weiterlaufen lässt und man plötzlich feststellt, dass die eine Gewinnervariante, die das Tool schon als Gewinnervariante ermittelt hat, nach 2 Wochen plötzlich abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt. Also das habe ich auch schon gesehen. Und das ist dann einfach ein Zeichen, dass euer Volumen, also sowohl an Traffic als auch an Conversions, gegebenenfalls zu niedrig ist, um wirklich einen AB-Test zu machen, ja, der einem irgendwie
das kann man eigentlich vor allem dann auch schon in Betracht ziehen oder drüber nachdenken, wenn man sich überlegt, auf welcher Seite man anfängt, einen Test zu machen. Also man schaut, okay, welche unserer Seiten hat eigentlich wie viel Traffic oder wie viele Seitenaufrufe.
Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist manchmal auch dann wiederum auch ein Experimentproblem, dass wenn sich, sage ich mal, so ein Experiment-Setup ausgesucht wird an einer Stelle, wo es auch gar nicht viel bewegt. Also vielleicht einfach, weil man da schon eine relativ gute Conversion Rate hat und ob man da jetzt noch 5% mehr rausholt, ja, das ändert dann am Gesamtergebnis auch nicht mehr so viel. Mhm. Das stimmt. Also wenn ich eine Landingpage habe, die irgendwie nur 1% meines Traffics bekommt, anstatt die zu nehmen, die irgendwie 20% bekommt, wird schwierig. Das stimmt. Aber das ist auch was, wo man dann halt mit Analytics ganz gut vorbereiten kann. Das ist dann auch wiederum ein Vorteil, wo einem Analytics einfach hilft, auch dieses Experiment-Setup zu definieren.
Mhm. Und festzustellen, wo ist das meiste Potenzial vorhanden für die Seite.
Und ich will noch mal eine Sache reinwerfen, weil es jetzt auch eher so, sag ich mal, technischer und Datennatur ist. Bevor ihr anfängt, wirklich mit so einem AB-Testing-Tool zu arbeiten, das heißt, ihr habt es schon implementieren lassen, macht einfach mal für 2 Wochen auch einen AA-Test. Also ein AA-Test ist tatsächlich eigentlich so ein, wie soll man sagen, so ein Normierungstest. Das heißt, ich mache eigentlich gar keinen richtigen Test, sondern ich setze einen Test auf und schicke die beiden gleichen Varianten in, sag ich mal, in den Test rein. Gut, das war unser, sag ich mal, wir haben seit langem mal wieder einen Podcast unter 45 Minuten, glaube ich. Für alle, die eine kurze Fahrt hatten, das war sozusagen unser kurzer Überblick mit, warum macht es Sinn, dass AB-Testen und Analytics Hand in Hand gehen. Und ja, wir hoffen, dass ihr ein paar Ideen gefunden habt, die ihr vielleicht in eurem nächsten AB-Test irgendwie mit unterbringen könnt. Und wie gesagt, wir wollten jetzt auch nicht die Lust an AB-Testen verderben. AB-Testen, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie gesagt, es gibt einfach so ein paar Rahmenbedingungen, wo ihr schauen solltet, macht das Sinn? Weil am Ende des Tages, ihr wollt ja auch Ergebnisse haben, auf der, sage ich mal, dann eine Entscheidung aufgebaut werden kann. Und deswegen immer gucken, ob ihr genug Daten habt, genug Traffic. Ansonsten mal beim Marketing anrufen und sagen, die sollen mal die das Budget ein bisschen erhöhen und mal richtig Feuer geben, damit der AB-Test auch genug Traffic bekommt.
Und im Zweifelsfall kann man es auch einfach mal ausprobieren, einmal durchspielen. Was würde Sinn machen? Welche Daten findet ihr, um Hypothesen zu finden? Was noch besser wäre für die Nutzer, was die Nutzer, die Customer Journey noch verbessern würde. Genau, und dann einfach mal anfangen zu experimentieren und natürlich die Daten immer kritisch beäugen und nicht für bare Münze nehmen sofort. Und genau.
Aber ein guter Punkt. Also jetzt auch nicht davon abhalten lassen, im Zweifelsfall einfach mal ein Experiment definieren, aufsetzen, tracken. Und ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr nachher Daten rausbekommt, wo ihr halt nicht hundertprozentig sicher sein könnt, ob das jetzt wirklich eine bessere Variante war. Aber schon allein dieses, die Übung, sich ein Experiment, ein Setup zu überlegen, was soll geändert werden und so weiter, das hilft echt schon, um bei dem Thema einfach, sag ich mal, immer besser zu werden und auch sicherer zu werden, was die Daten angeht.
Genau. Und sich die Daten, die also als Grundlage aus Analytics zusammenzusuchen, Ideen zu sammeln, Hypothesen zu finden. Genau, das hilft auf jeden Fall immer. Nicht nur fürs AB-Testen, sondern auch für andere Erkenntnisse aus den Daten.
Richtig, weil im Endeffekt, das haben wir ja auch schon versucht, in anderen Podcasts zu beschreiben, es ist eigentlich so der klassische Kreislauf eines Analysten, wenn man jetzt mal nur vom Dashboard erstellen absieht, aber eigentlich ist ja genau das, was ihr macht. Das heißt, ihr versucht Auffälligkeiten in den Daten zu finden und aus diesen Auffälligkeiten wird im besten Fall halt eine Verbesserung des Marketings, des Produktes und am Ende sind eure ganzen Nutzer glücklicher und wollen euch noch mehr Geld geben.
Ganz genau, das ist der Optimalfall.
Oder anders ausgedrückt, engagieren sich mehr auf eurer Plattform oder engagieren sich mit dem Thema, was ihr behandelt. Wir wollen ja alles nicht nur monetär behandeln. Es gibt ja auch noch durchaus NGOs, die auch mit Analytics arbeiten, um, sage ich mal, ihre Arbeit besser zugänglich zu machen.
Gut.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir wissen noch nicht, wann wir sie aufnehmen. Ich sage jetzt nicht mehr, wir sehen uns nächste Woche und so weiter. Das ist mir alles zu riskant. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch in den Herbst reingehen, der ja sowieso immer, ne, da wird alles ein bisschen wackeliger, was die eigene Konstitution und so weiter angeht. Deshalb, irgendwann werdet ihr eine neue Folge demnächst in eurem Podcatcher eurer Wahl wird es eine neue Folge geben, dessen Thema wir noch nicht wissen, dessen Zeitpunkt wir noch nicht wissen, aber es wird auf jeden Fall kein Monat sein. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns auf der Website, genau, wenn ihr uns schreibt. Auf der Website analytics-sprechstunde.de findet ihr ein Formular, wo ihr uns einfach eure Fragen, Feedback, was auch immer, schicken könnt.
Anmerkungen, Kritik.
Ja. Richtig. Das ist bei uns immer sehr gerne gesehen. Das heißt also, deswegen geht einfach rüber. Ihr braucht auch nicht großartig große Formen einhalten. Einfach kurz was reinschreiben und abschicken. Wir sind über jeden Satz dankbar, den wir bekommen.
Genau.
Dann würde ich sagen, wünsche ich allen ein angenehmes Analysieren der Daten diese Woche.
Erkenntnisreiches Analysieren.
Erkenntnisreiches Analysieren, richtig. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
Wir hören uns. Ciao.
Bis dahin, ciao.